Guten Morgen, Irving. Bist du ausgeschlafen?
Ich bin nicht Irving. Merci, chérie. Der Eurovision Song Contest Podcast aus Rotterdam und aus Seeham.
Und aus dem Lavantal. Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Mein Vis-à-vis ist Marco Schreuder.
Und das Thema heute ist Rotterdam im Regen, weil Alkis tatsächlich, als ich gestern mich auf den Weg machte zu den ganzen Testungen und dann ins Pressezentrum und dann natürlich in die Arena, ich hatte das Glück, dann doch dort sitzen zu dürfen. Ja, es hat geschüttet in Rotterdam.
Es ist hier nicht viel anders. Der Flachgau ist sehr regnerisch und was wir gehört haben, im Lavantal regnet es auch.
Ja, weil Venedig im Regen war der Song, der mir dann in den Sinn kam und dazu später noch mehr. Aber Alkis, wir wollen jetzt nicht allzu lange analysieren, die Eindrücke sind noch viel zu frisch. Im Standards, das können wir gerne verlinken, habe ich schon einen Fazit gezogen, was der Sieg Måneskins beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam bedeutet. Wie hast du den gestrigen Tag erlebt? Du hast ja nicht einmal die ganze Show schauen können.
Ich habe es zumindest nicht live gesehen. Ich habe die Big Five bzw. die Big Six mir noch nachgeschaut. Ich konnte tatsächlich erst ab Aserbaidschan einsteigen. Habe also noch einen Gutteil der Show sehen können, habe vor allen Dingen diese wahnsinnig spannende Wertung gesehen, die mich jedes Jahr aufs Neue sehr fasziniert. Und ich fand es eigentlich mal ganz lustig, dass aus der Perspektive des normalen Fernsehzuschauers zu sehen, der das vielleicht auch noch allein und nicht im Kreise seiner Freunde und Familie anschaut.
Ja, und schauen wir trotzdem uns mal die Platzierungen an und welche Schlüsse wir ziehen. Italien hat gewonnen. Ich habe wieder mal ein bisschen richtig orakelt, oder?
Ich fand es wieder mal spannend, als es rausgekommen ist, hast du gesagt, das wird's. Und dann in der Bubble ist es immer jemand anders geworden. Na, vielleicht schaffen sie es dann doch nicht. Und die Ukraine könnte es werden ja. Und sie macht es. Und dann kommt es am Abend immer wieder ganz anders. Aber es ist wirklich ein Blick auf die Zahlen, glaube ich, es wird wahnsinnig viel zu analysieren geben. Also mehr als wir jetzt Zeit hatten, es vorzubereiten, wer hat wem Punkte gegeben, warum könnten diese Punkte dort gelandet sein. Da werden wir noch ein ganzes Jahr Zeit haben, glaube ich.
Naja, man kann schon ein bisschen Schlüsse ziehen. Also Italien hat gewonnen . Und interessanterweise hat Italien vor allem mit Publikumsstimmen gewonnen und vor allem, und das finde ich sehr bemerkenswert, aus Osteuropa. Die Osteuropäer haben viel massiver für Italien angerufen als die Westeuropäer.
Ich vermute mal, dass die Zahlen für Finnland ganz ähnlich ausschauen. Rock ist ein Thema. Wir haben vielleicht das Vorurteil, dass der Song Contest Mainstream-Radio-tauglich sein muss oder beziehungsweise Beiträge für den Song Contest Mainstream-Radio-tauglich sein müssen. Aber ich glaube, diesen Mainstream-Radio vom Gedanken gibt es so nicht mehr ganz. Die Streaming-Dienste, ob sie jetzt Spotify oder wie auch immer heißen, Amazon Music, Apple Music, die haben eigentlich es ermöglicht, dass Musik sehr viel diverser ausfällt, die man sich tagtäglich anhört. Weniger kuratiert.
Ja, ich habe ja meine Analyse schon geschrieben. Interessant finde ich wiederum, dass diese typischen Eurovision-Songs, diese Baukasten-Songs, diese Songwriting-Camps-Songs vor allem in den Jurys gut ankommen und überhaupt nicht beim Publikum. Das finde ich besonders bemerkenswert. Bei den schwedischen Punkten haben wir das in den letzten Jahren ja schon sehr oft gesehen. Viele Jurypunkte, kaum Publikumspunkte. Und ich glaube, dass einfach die Leute sich da schon auch ein bisschen satt gehört haben und einfach erfrischend Neues haben wollen. Etwas auch, was mal überrascht, was sozusagen ein Trademark eines Künstler oder Künstlerin ist, die da auftritt, wo man das auch glaubt. Und das ist einfach der neue Zug. Ich finde den Sieg von Måneskin ganz großartig, weil er den Song Contest öffnet, auch andere Acts, die vielleicht eine völlig andere Art von Musik machen, die rappen, die Indie machen, die vielleicht auch Folk machen oder auch Country, das, was die Common Linnets ja auch schon ein bisschen gemacht haben, diesen Song Contest öffnet für mehr Musikstile, für mehr Varietäten und auch Acts, die vielleicht jetzt noch nicht am Song Contest anstreifen wollen, die sich dann doch vielleicht überlegen, hey, vielleicht wäre das doch eine Plattform, wo wir uns auch interessant darbieten können und bringen können. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Öffnung. Ich bin froh, sage ich das ganz offen, dass Malta nicht gewonnen hat und auch nicht so stark abgeschnitten hat. So sehr ich die Destiny toll finde und sie hat eine Wahnsinnsstimme. Aber es war halt doch auch so ein Songwriter-Camp-Song, der schon in mehreren Vorausscheidungen eingereicht wurde, abgelehnt wurde und dann halt irgendwo landet und auch irgendwo landen kann. Also sozusagen nichts original Ding mehr hat sozusagen.
Ja. Können auch froh sein für Malta, weil Destiny ist sehr jung. Ich meine, sie ist fast genauso alt wie die Jungs und Mädels von Måneskin. So viel Unterschied ist ja nicht. Die ist, glaube ich, 19, die anderen sind 21. Aber wenn sie gewonnen hätte, das wäre ihr einziger Song gewesen. Sie ist einfach noch auf dem Weg, eine wahnsinnig großartige Künstlerin zu werden. Und der Sieg hätte sie festgenagelt auf diesen einen Song. Und ja, bei Måneskin ist das nicht die Gefahr. Weil ich glaube, die haben Potenzial, die sind fertige Künstlerinnen, die haben ein Repertoire, die haben Sachen schon draußen, die großartig sind. Manche User online haben gesagt, na ja, das war jetzt nicht ihr bester Song. Sie haben bessere. Also wir können gespannt sein, was da noch kommt.
Ja, gespannt bin ich auch, weil sie auch englischsprachig, die können sehr gut Englisch. Ich habe noch nie Italiener beim Song Contest erlebt, die so gut Englisch konnten in der Pressekonferenz.
Toto Cotugno.
Und ich habe sie ja mehrmals getroffen, weil zufällig haben Måneskin und ich immer gleichzeitig getestet. Und ich hörte mir gerade ihr Album an. Ich war gerade beim Song I Want to Be Your Slave. Und das finde ich aber das Interessante. Sie singen auch Englisch. Sie haben zwei englischsprachige Titel auf ihrem neuen Album. Und, also Teatro Dira ist sehr empfehlenswert. Und sie haben schon ein anderes Album und ein EP. Sie sind tatsächlich eine Truppe, die weiß, was sie will und wohin sie will. Und deswegen finde ich das auch sehr spannend. Und das zeigt wieder mal, dass Sanremo natürlich schon immer jedes Jahr wieder liefert. Und das muss man auch mal hoch anrechnen.
Eine Frage, die ich mir jetzt gestern gestellt habe, wo ich jetzt nicht ganz genau wusste, du bist der Sanremo-Spezialist, müssen die Songs dort auf Italienisch sein oder dürfen sie auch in anderen Sprachen sein?
Eine gute Frage, da muss ich mal nachgehen. Ich glaube ja. Ich glaube, die Frage stellt sich nie, weil in Sanremo singt man einfach Italienisch.
Ja, aber dürften sie theoretisch.
Ich weiß nicht, ob es ein geschriebenes oder ungeschriebenes Gesetz ist. Da müsste man mal nachfragen. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber Deutschland, Österreich und die Schweiz müssen wir uns schon noch mal ganz kurz anschauen, weil doch da unsere Hörer und Hörerinnen daherkommen. Österreich, glaube ich, war das genau dieses Problem. Es war ein Songwriting-Camp-Song. Es war ein schöner Song, Vincent hat es toll gesungen, er ist 12. geworden im Semifinale. Aber es war wahrscheinlich auch so ein Song, der so erwartbar klang so und nicht unbedingt der originellste war.
Ich fand ihn ja immer sehr, sehr stark. Also für mich hätte der wirklich weit oben landen können. Der Song und auch die Darbietung, die Nummer hatte wahnsinnig schön gesungen, waren gut. Ja, also, aber es ist nicht das Jahr für Balladen. Von den 20 weitergekommenen Songs waren 3 Balladen.
Ja, wobei ich es nur auf die Covid-19-Situation zurückzuführen halte ich für einen Fehler. Ich glaube nicht, dass Corona selbst alleine schuld ist.
Das glaube ich. Nein, das nicht, aber es ist ein Aspekt, der da rein spielt, natürlich.
Möglicherweise.
Und das ist, glaube ich, auch, was viele Leute auch gesagt haben. Måneskin haben uns das Gefühl gegeben, wir sind in einem Konzert. Wir sind live dabei. Ja. Das ist jetzt dort ein Konzert und nicht eine Dance-Performance aufgezeichnet irgendwann einmal.
Wobei Platz 2 und 3 widerspricht ja auch deiner These, weil da haben wir Voila doch eine sehr balladeske Chanson und auf Platz 3 haben wir auch wieder eine Ballade, die am Schluss sich schon sehr schnell steigert. Und das hat John Steers auch klug inszeniert. weil es bekommt ja dann eigentlich sogar einen Schnell-Move am Ende, ne, der Song. Aber es war auch eigentlich eher Kategorie Ballade, muss man sagen.
Das ist richtig, aber weitergekommen sind tatsächlich nur drei Balladen.
Oh, aber am dritten Platz.
Lassen
für die Schweiz. Ja, dritter Platz für die Schweiz.
Großartig, großartig. Aber nein, dritter Jean Stiers, eine großartige Nummer, großartig inszeniert, großartig gesungen. Er ist ein Kasperl, er strahlt Lebensfreude aus. Er kann aber genauso in diese Rolle schlüpfen und es darbringen. Es war wirklich eine großartige Interpretation seines Songs. Also ich bin schwerst begeistert gewesen, wie das gemacht worden ist und wie es rüberkam. Ja, und er hat ja auch Publikumspunkte bekommen, halt nicht so viele wie Måneskin.
Ja, also es gab sehr viel Kritik bei den Proben über seine Bühneninszenierung. Ich fand die eigentlich immer gut. Ich fand das gut, dass er nicht wie Duncan Lawrence dann hinter einem Klavier sitzt und man denkt, das ist ja dasselbe nochmal, sondern dass er da wirklich so ein kleines Theater-Performance-Stückchen da auf die Bühne gestellt hat. Und ich fand das schon künstlerisch sehr interessant. Natürlich waren das abstrakte Körperbewegungen, aber ich fand sie wunderbar und es passt zu ihm. Er ist so ein Künstlertyp. Er ist so ein Typ, den man sich auch im Theater vorstellen könnte oder auf einer Opernbühne, so wie er ausschaut und wie er tut. Und ich fand, dass mir das sehr gut gefallen.
Ja, eine Kunstfigur, die er da inszeniert hat, diese Jean Stiers, wunderbar. Und Barbara Pavi genau das Gegenteil. Also sie hat sich als Gegenteil quasi dann auch präsentiert, nämlich als diese verletzliche, präsente, wahnsinnig direkte Frau, wunderbar auch. Also diese, ich bin mit den Top 3 sehr zufrieden, ich bin mit den Top 5 sehr zufrieden und selbst bei den Top 10 habe ich nichts auszusetzen dieses Jahr.
Ja, vier Songs, die nicht englisch sind in den Top 5, das finde ich ausgesprochen bemerkenswert. Und das könnte den Eurovision Song Contest für die nächsten 1, 2, 3 Jahre vielleicht auch prägen. Aber der Eurovision Song Contest neigt ja dazu, dann das nächste Jahr der These vom Vorjahr wieder komplett zu widersprechen.
Das mag sein. Auf jeden Fall eine Neustart gibt es in Deutschland. Mit dieser, also Jendrik war quasi Thomas Schreibers Abschiedsgeschenk. Der Verantwortliche des NDRs widmet sich neuen Aufgaben. Jetzt kann es doch bitte auch mal bergauf gehen.
Ja, ich habe ja von Anfang an befürchtet, dass er dort landet. Wir haben das in der Merci Jury schon besprochen. Ich habe gesagt, dieser Song, das passt einfach nicht. Er ist ein lieber Kerl. Aber was nützt dir ein witziger Typ auf Social Media und in den Interviews, wenn der Song einfach so ist, wie er war? Man hat kein Wort verstanden, was er singt. Er spricht so schnell und die Inszenierung war so überdrüber. Er hyperventiliert und ist völlig außer Atem. Es war der Platz, den ich erwartet habe, ich sag's ehrlich. Es war immer nur die Frage, wer wird letzter, UK, Spanien oder Deutschland? Und am Ende hatte ich auch mit dieser Prognose recht.
Ich finde es sehr schade, dass UK ganz ohne Punkte geblieben ist. Es hat mich auch ein bisschen verwundert, weil die Performance selber war gut. Der Song war gut. Also er war jetzt nichts, was ich auf dem Siegertreppchen sehen würde. Aber ich hätte es schon ein bisschen weiter oben gesehen. Also persönlich, ja.
Da haben wir auch in der Messie-Jury schon gesagt, ja, das ist so ein typischer Song, der landet immer irgendwo in allen Punkterängen, irgendwo zwischen 15 und 20 und am Ende hast du null.
Null, genau. Wenn du nicht in den Top 10 landest, kriegst du keine Punkte aus. Ja. Das genau. Ist einfach so.
Ja.
Und weil irgendjemandem muss es gefallen.
Ja, genau. Und der BBC wollte halt mal was Neues machen. Sie wollten mit einem Plattenlabel zusammenarbeiten. Und dann kommt ein radiotauglicher Song aus, der halt nicht auffällt. Und dann hast du beim Eurovision Song Contest keine Punkte.
Fürs Radio ist der aber auch ideal. Ich höre ihn gerne zum Autofahren.
Genau, ein Autofahrersong. So ist es. Ja, wir wollten eigentlich zu Deutschland nur noch sagen, ja, ich bin gespannt, wie der NDR jetzt auf das reagiert, ob der NDR überhaupt den Eurovision Song Contest behält. Es gibt ja auch noch andere Fernsehstationen. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand überhaupt Interesse hätte, das zu übernehmen. Vielleicht tun sich da ja auch, es gibt ja beim NDR einige Leute, wir kennen ja auch den einen oder anderen, der die Eurovision Song Contest sehr gut versteht. Dasselbe fragt sich natürlich auch für den ORF. Setzt man vermehrt auf diesen Songwriting-Camp-Zirkus, der sich ja rund um den Eurovision Song Contest so ein bisschen breit gemacht hat und halt so Songs dann herauskommen, die man halt an 20 Ländern anbietet, so ungefähr. Oder ob man dann doch wieder so ein bisschen auf die Suche geht nach so Typen wie Måneskin oder auch Mahmoud oder auch Barbara Pravi oder auch The Roop oder auch Dadi Freyr. Ja, Dadi Freyr, der hat vor dem Finale schon seine UK und USA Tour angekündigt. Der hat jetzt schon Erfolg. Da war das Ergebnis in Rotterdam nur noch sozusagen der Bonus. Ja, und es wäre schon spannend, vielleicht genau, dann doch solche Acts wieder zu suchen, die aus sich heraus irgendwas erreichen wollen und auch selbst künstlerisch aktiv sind und nicht warten, was andere Songwriter für einen schreiben.
Es ist natürlich dann immer die Gefahr, möchten diese Acts das auch? Möchten sie sich diesem Druck aussetzen? Es ist ein Druck, aber es kann sich lohnen. Es kann längerfristig tatsächlich ein Karriereweg sein, wenn man sich nicht allzu sehr auf einen Song festlegen lassen kann, sondern bereits ein Oeuvre hat, das man präsentieren kann. Man kann sich dann einfach wirklich die Fanbase verbreitern. Warum das nicht machen? Also, liebe kreative Musikerinnen und Musiker, die ihr bereits eine, wenn auch kleine Karriere habt und einen Weg habt, den ihr gehen wollt, wagt es. Wagt das Abenteuer Eurovision.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort für unseren Rückblick, lieber Alkis. Nur eines noch, das Line-Up fand ich super. Ich habe mich gestern von vorne bis hinten super unterhalten. Es war urschnell wieder vorbei. Ich habe mir gedacht, wow, weil eins Lied nach dem anderen mich unterhalten hat. Sogar Flo Rida hat mich unterhalten, auch wenn es punktemäßig offensichtlich nichts bringt, wenn man einen amerikanischen Superstar viel bezahlt, damit er damit auf der Bühne steht. Aber das Line-Up war auf jeden Fall besser als 1989 in Lausanne oder 1991 in Rom, wobei Rom war schon okay, aber nicht ganz. Rom. Ja. Alkis, wir haben einen Gast.
Bei uns ist der zweimalige Eurovision-Teilnehmer Thomas Forstner. Und du bist, Thomas, darf ich das sagen, eine Legende. Ich spiele ja gerade Theater hier im Flachgau. Und meine Kollegin Julia Fuchs ist so begeistert. Und ich soll dir ausrichten, wann immer sie auf einer Song Contest Party ist, sie wünscht sich Venedig
im Regen. Oh, das ist aber total lieb. Hallo, grüß Gott, willkommen.
Thomas, hast du gestern den Eurovision Song Contest aus Rotterdam geschaut?
Ja, natürlich, natürlich. Ich habe ihn mit Spannung und Interesse verfolgt.
Und welchen Beitrag hast du favorisiert?
Also ich persönlich muss sagen, ich bin unheimlich auf Island gestanden. Das hat mir total taugt. Das war eine äußerst erfrischende Performance. Leider nicht live, aber halt zumindest die Probenaufzeichnungen. Das war eine dermaßen lockere und entspannte und erfrischende Sache. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und offenbar nicht nur mir, sondern Österreich hat ja auch 12 Punkte vergeben für Island. Ja. Also das dürfte irgendwie bei uns im Geschmack liegen. Ja.
Ja, und zudem hast du etwas gemeinsam mit Dadi Freyr, weil er war auch schon Gast bei uns im Podcast. Oh. Und genau. Ja. Und ich singe in seinem Chor und er hat gestern die Credits aller Chorsänger rausgebracht, aber ich habe meinen Namen nicht gefunden. Aber okay. Da kann man nichts machen.
Der ist sicher irgendwie gestrichen worden aus Platzgründen, das oder war ein Unfall.
Ja, Thomas, wir nennen diese Episode ja Rotterdam im Regen, weil gestern auf dem Weg zum Eurovision Song Contest, als ich in die Halle gegangen bin, hat es geregnet. Aber du hast natürlich eine sehr, sehr lange Song Contest-Geschichte. Und wenn du so zurückblickst, hast du immer nach deinen Auftritten den Song Contest geschaut oder hast du jetzt wieder so ein bisschen zurückgefunden?
Naja, sagen wir so, ich habe schon eine Zeit gehabt, wo der Song Contest jetzt nicht so ganz im Fokus bei mir war. Das lag aber weniger an meinem Rom. Ergebnis, ja, sondern das lag einfach daran, dass auch der Song Contest sich danach ein bisschen verändert hat. Mhm. Es war nicht mehr ganz so interessant für mich dann. Aber das ist auch nicht nur mein Eindruck gewesen, sondern ich glaube, das ist auch, was ich so in der Community, in den Communities mitgekriegt habe, das war einfach so ein kurzes Loch einmal. Und das ist aber wieder, ist dann wieder besser geworden. Also es ist dann wieder spannender geworden, wieder interessanter geworden. Eine Zeit lang war es wirklich nur schrill und nur absurd und teilweise ein bisschen schwer nachvollziehbar auch, wenn man auch die internationalen Musikmärkte sich anschaut. Das hat sich aber in der Zwischenzeit wieder geändert. Also das ist schon ein paar Jahre her wieder, dass der Song Contest auf einem sehr, sehr guten Weg ist, sehr qualitativ, sehr gute Acts, sehr schöne Performances hat, immer noch schrill genug ist, immer noch bunt genug ist, Gott sei Dank, aber doch auch ein bisschen Seriosität wieder zurückgewonnen hat. Mhm. Und das freut mich und darum habe ich ihn dann auch wieder mehr verfolgt. Ja.
Das mit der Seriosität kann ich ja so unterschreiben. Ich finde es ja wahnsinnig interessant, dass jetzt nämlich das Publikumsvoting und das Juryvoting unabhängig voneinander gesagt wird. Also A, es bleibt natürlich spannend bis zum Schluss. Und B, wir erfahren einmal, was ist es denn eigentlich, was die Voter eigentlich wirklich wollen? Weil früher hat man ja das Publikumsvoting immer nur von Land zu Land bekommen. Man hat nie diese Masse an Punkten mitbekommen, die Leute an bestimmte Songs vergeben haben. Und gestern war es ja sehr auffällig, wie sehr es sich dann doch auf eine Handvoll Songs verteilt hat, ja, der Geschmack.
Das sehe ich ganz genauso. Ich war auch begeistert von dem Voting-System, weil es eine wirklich andere Perspektive bringt einmal, ja, auf die Wertung. Und das habe ich sehr, sehr gut gefunden. Natürlich auch sehr, sehr spannend, ja, klarerweise. Aber wie du sagst, also da den zweiten Blick einmal getrennt zu haben, fand ich sehr gut. Ich hoffe, dass Sie das beibehalten.
Lieber Thomas, du hast ja nicht nur zum Song Contest zurückgefunden, sondern du hast jetzt auch wieder eine Single veröffentlicht. Und das hat doch viele überrascht. Summer Dream heißt er. Ich meine, du hast ja wirklich eine lange Pause gehabt. Wie viel Platz war denn zwischen, also wie viel zeitlicher Platz war denn zwischen deinen letzten Veröffentlichungen und deiner aktuellen Veröffentlichung?
Puh, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich schätze mal, es werden so um die 25 Jahre sein.
Wahnsinn.
Also es ist doch einige Zeit vergangen.
Ja, ja.
Es gab eine Veröffentlichung, das sieht man mal, wie gesagt, aber das ist eben schon lange her. Ja. Und das war auch nur ein Projekt, mehr oder weniger.
Ja. Was du in den letzten 25 Jahren gemacht hast?
Was habe ich gemacht? Naja, ich habe einerseits natürlich, nachdem dieser Karriereknick gekommen ist, habe ich mich einmal um andere Dinge kümmern müssen. Ja? Ich habe dann natürlich einen Job gebraucht, ich habe müssen irgendwie auch von was leben. Ja? Und habe dann quasi programmieren gelernt und habe mir ein zweites Standbein aufgebaut, das ja bis heute auch noch aktiv ist. Ja? Und ja, ich habe geheiratet, wir sind dann nach Kärnten gezogen vor 4 Jahren. Und haben unseren Lebensmittelpunkt verlagert quasi und haben ein sehr schönes Leben hier gefunden. Und das war dann auch im Endeffekt auch einer der Gründe, warum dann die Motivation und auch die Energie und die Freude daran wieder da war, zu sagen, okay, jetzt machen wir nicht nur Privatmusik, weil die Musik hat natürlich nie aufgehört bei mir, aber wir sollten vielleicht auch wieder das Ganze ein wenig öffentlicher machen. Und da habe ich dann einen sehr guten Partner gefunden in der Gegend, wo ich wohne. Mhm. Und der hat mir ein Demo vorgeschlagen und das hat mich sofort begeistert. Und da haben wir gesagt, ja, das möchte ich machen. Und ursprünglich war es für ein neues Live-Programm gedacht. Nur während dem Produzieren sind wir dann draufgekommen, das hat so viel Potenzial. Wir möchten das eigentlich nicht nur für live nehmen, sondern wir wollen das eigentlich rausbringen. Und das haben da mehrere Faktoren zusammengespielt. Das war einfach der richtige Zeitpunkt, der richtige Titel, um das zu machen. Und darum haben wir das dann auch kurz entschlossen gemacht.
Dann hören wir uns den Song einmal an. Hier ist Thomas Forstner mit seinem neuen Song Summer Dream.
Nothing but blue skies, the sound of waves, some muffled voices. I'm in a daze, I don't care, I won't move. I have no need for sensations. And I'm all by myself, just sitting in the sun. My toes in the sand, till all colors are gone. Life is good,
I've got that summer feeling. Don't come along and try to bother me. Knee deep clear blue water is all I'm needing. Endless calm is in my summer dream. Sit next to me, do your best and leave the rest. Might be the final conclusion. So let's bring on the night. There is music in the air, embraced by the stars, smiling eyes everywhere. 'Cause life is good while we are summer dreaming. Don't come along and make us disbelieve. This need my real life fantasy. Her lips are close to me, naked down by the sun, you see. We make love, so lost in affection. When I wake in the morning, my baby's gone. Already slave to the morning sun. I don't care, 'cause I know we'll be together.
Thomas, ich höre da Händeln im Hintergrund.
Ja, ja, das sind unsere drei Hühner. Ja.
Und wir sehen dich vor einer Hütte sitzen, oder? Du bist irgendwie, das schaut aus wie eine Almhütte da hinter dir.
Ja, das ist auch tatsächlich eine Alm. Ja, es ist, also sagen wir so, es ist knapp. Ja, wir sind auf ca. 760 Meter, das heißt, wir sind noch im Weidebereich. Ja, und ja. Ab 1000 Meter nennt man es dann Alm, also das Haus steht bei 700, das Ende des Grundstücks bei knapp 900. Also es ist noch nicht ganz eine Alm, aber es sieht schon so aus.
Bist du Nebenerwerbsbauer?
Nein, überhaupt nicht. Das hat sich entwickelt. Wir wollten einfach, wie wir das Grundstück gekauft haben, wollten wir die Möglichkeit haben, auch Tiere zu haben, weil wir sehr tierlieb sind. Wir sind ja auch Vegetarier. Das heißt, wir essen die Tiere ja auch nicht. Und wir haben dann 9 Schafe gerettet vor dem schrecklichen Kebab-Tode. Und die haben sich dann noch 2-mal vermehrt, unbeabsichtigt. Also haben wir jetzt 22 Schafe, okay, und 3 Hühner und eine Katze. Aber das ist im Endeffekt ein inoffizieller Gnadenhof. Also das ist nicht so, dass sie da was züchten oder was einen Erwerb davon haben. Ganz im Gegenteil, es kostet nur Geld.
Also aber die fühlen sich Milch, wohl. Milch, Wolle, Milch, solche Sachen tust du schon oder...
Naja, die Milch haben sie ja nur, wenn sie Lämmer haben. Und nachdem wir nicht züchten, haben wir unsere 7 Widder, die wir in der Herde haben, kastrieren lassen. Okay. Dementsprechend gibt es da dann auch keine Lämmer und natürlich auch keine Milch. Die Wolle ist auch so eine Sache, weil es ja keine Wollschafe sind, sondern das sind Fleisch- und Milchschafe. Mhm. Das heißt, da ist die Wolle zwar teilweise auch verwendbar, aber natürlich nicht in der Qualität, wie man es jetzt erwarten würde. Das heißt, dementsprechend... produzieren wir auch da nichts. Ja. Wir verwenden die Wolle dann für den Gemüsegarten. Zum Düngen.
Ah, okay. Jetzt habe ich mich kurz gefragt, was man mit Wolle im Gemüsegarten anfangen kann. Ja, das macht natürlich auch Sinn.
Thomas, gehen wir mal in die Anfänge deiner Karriere zurück. Du kommst ja aus einer sehr in einer musikalischen Familie, so muss ich das sagen. Dein Vater ist ja ein Kammersänger gewesen und nebstbei hat er noch ein kleines Mineralienmuseum, habe ich gelesen.
Ja, das ist völlig korrekt. Ja. Er hat dann in der Pension angefangen, sich für Steine und Fossilien zu interessieren und ist jetzt überall unterwegs und gräbt Äcker um und ist in Steinbrüchen und sucht die besten und schönsten Exponate. Er ist auch Kammersänger.
Ja. Und das heißt, du kommst aus einer musikalischen Familie. Das ist dir in die Wiege gelegt worden.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Also der Vater war immer schon Sänger. Er war früher im Linzer Landestheater, ist dann in die Wiener Volksoper gewechselt, ist dort dann Solist geworden und zu seiner Zeit der jüngste Kammersänger, den es bis zu dem Zeitpunkt gab. Mhm. Und das hab ich halt natürlich schon von ihm mitbekommen, die Stimme. Ja. Und wir haben auch immer gesungen, also von klein auf. Musik war immer ein Thema. Ja.
Wie bist du denn dann ins Popfach gekommen?
Das war eigentlich der Wunsch, den Dieter Bohlen kennenzulernen. Das war eigentlich der Anlass. Ja. Ich habe gelesen in der Zeitung damals, dass der ORF den Dieter Bohlen verpflichtet hat, ein Lied für Österreich für den Song Contest zu schreiben. Und ich habe nur gelesen, Dieter Bohlen, wenn man Superstar, Modern Talking, superreich, ein begnadetes Hähnchen für eingängige Melodien. Und ich habe das für mich als Sprungbrett gesehen und als Chance. Und habe dann, nachdem ich zu diesem Zeitpunkt schon einen Plattenvertrag hatte durch einen Sängerwettbewerb, den ich kurz vorher gewonnen habe, habe ich den Plattenchef angerufen und gesagt, hey, ich brauche die Nummer von Dieter Bohlen. Und der hat mir dann die Nummer vom Studio 44 in Hamburg gegeben. Und dort habe ich dann relativ frech angerufen und gesagt, ja, ich bin der Thomas Forstner, ich bin dein Sänger. Und er war recht beeindruckt von der Dynamik und hat gesagt, ja, ich soll ihm Demos schicken. Und das habe ich dann gemacht. Und eine Woche später hat er dann zurückgerufen und mich nach Hamburg eingeladen zu Demoaufnahmen. Und das haben wir dann das erste Mal nur in Lied aufgenommen. Und mit dem sind wir zum ORF gegangen dann. ORF hat sich das angehört und gesagt, ja, das machen wir, das ist super. Und so hat sich das dann ergeben. Und dann war ich beim Song Contest. Ja.
Und also, nur ein Lied war ja recht erfolgreich beim Song Contest.
Absolut. Also war ja für damals seit langem die beste Platzierung und hat auch danach noch sehr lange als beste Platzierung gehalten. Und es war einfach ein großartiger Song. Ja. Ist es bis heute noch.
Dafür lohnt es sich, ein Träumer zu sein. Ich singe nur ein Lied heut Nacht, ein Lied, das uns zu Freunden macht. Ich singe nur ein Lied und weiß, mit jedem Wort zerbricht das Eis.
Dann auf Englisch erschienen und war ja dann, glaube ich, auch im Fernseheinsatz, soweit ich weiß.
Ja, er war also in einigen Fernsehserien, er war in den Rivalen der Rennbahn als Titelmelodie drinnen, er ist auch auf unendlich vielen Samplern drauf. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Erfolg, den die nur ein Lied gebracht hat. Aber natürlich trotzdem, wir haben den Song Contest damals nicht gewonnen, auch wenn es sich so angefühlt hat für viele, viele Jahre. Und wie Conchita dann gekommen ist und das abgeräumt hat, hat sich für mich da auch natürlich ein Kapitel geschlossen, weil die Aufmerksamkeit dann ab dem Moment natürlich auf die Conchita übergegangen ist, bei jedem Song Contest, weil bis jetzt war es dann immer so, jedes Mal, wenn Song Contest Zeit war, sind die Medien gekommen, sind die Fans gekommen, jeder wollte wissen, wie es ausschaut, was wurde aus Thomas Forstner und Song Contest und hin und her. Das hat sich dann nach der Conchita recht gelegt. Ja? Es hat zwar nicht aufgehört, aber es ist natürlich viel ruhiger geworden und uns hat mir auch die Möglichkeit gegeben, ein Stück weit mit dem abzuschließen, auch emotional. Ja.
Der Dieter Bohlen hatte ja damals in diesem Jahr zwei Songs im Rennen. Er hat ja auch für Nino De Angelo den Song Flieger komponiert. War das irgendwie auch ein bisschen so ein interner Konflikt oder war das recht harmonisch dann vor Ort in Lausanne?
Nein, also zwischen Nino und mir gab es überhaupt keinen Konflikt. Wir hatten es ja auch anfangs gar nicht gewusst. Wir haben das ja erst mehr oder weniger dort erfahren. Ja. Und ich glaube, der Dieter hatte, glaube ich, sogar noch einen dritten Song gehabt im Rennen an diesem Abend. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ob es Tschechien war, aber da hat er auf jeden Fall die Musik geschrieben. Irgendwas kann ich mich da dunkel erinnern, aber zwischen Nino und mir gab es überhaupt keine Konkurrenz in dem Sinn. Aber was ich so gehört habe, der Nino hat sich ein bisschen vernachlässigt gefühlt, offenbar, was ich in der Biografie gehört habe von ihm in der neuen. Okay. Das kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Ja? Also ich sehe da keinerlei Bevorzugung mir gegenüber. Im Gegenteil, also ich war eher der Meinung, dass der Dieter mehr auf den Nino fixiert ist, weil er ja auch immer der Meinung war, der Nino wird Erster, ich werde Zweiter. Ja? Und alles, also jedes andere Ergebnis wäre für ihn nicht wünschenswert gewesen. Ja? Dementsprechend war er dann auch am Schluss ein bisschen enttäuscht, weil halt der Nino 14er geworden ist, ich bin 50er geworden, das war jetzt überhaupt nicht das, was mit dem er gerechnet hätte. Aber so ist es halt beim ESC, man weiß es einfach nicht, was passiert.
Er hat ja dann eigentlich nur noch einen Song gemacht und dann nie wieder. Ne? Also er hat dann, glaube ich, mit dem Kapitel ESC auch abgeschlossen, der Dieter Bohlen.
Meines Wissens ja. Er hat sich dann auf andere Dinge konzentriert und hat dann einige Künstler produziert, sehr erfolgreich auch. Aber es ist eigentlich alles, was er angreift, wird zu Gold, das weiß man. Und ja, ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Ja.
Wie ging es dann weiter? Ich meine, das war, glaube ich, erstmal eine einmalige Sache mit dem Dieter Bohlen. Aber du hast dir dann zwischen den beiden Song Contest-Auftritten ja auch noch andere Sachen produziert, oder?
Ja, wir haben, es gab als Option mit dem Dieter Bohlen noch eine zweite Single. Das war vertraglich so festgelegt. Die wurde auch gemacht, war nicht mehr so erfolgreich wie die neuen Lieds, war auch stilistisch in einer Richtung, wo ich mich jetzt dann nicht mehr ganz wohl gefühlt habe. Das heißt, also, wir sind musikalisch dann einfach doch ein bisschen auseinandergegangen und die Zusammenarbeit hat sich dann nach diesen zwei Singles leider erledigt. Ich habe dann mit dem Erwin Kinas gemeinsam ein Label gegründet und wir haben eine Platte selbst produziert, das war der Miles Away, das war damals die erste Platte nach dem Song Contest, quasi nach der Dieter Bohlen-Zeit. Ist auch in die Charts gegangen, war ein Achtungserfolg, ist jetzt kein Hit geworden, weil die Leute auch ganz eingeschworen auf den deutschen Schlager waren zu dieser Zeit. Und die Miles Away war halt kein deutscher Schlager, sondern das war ein englisches Lied. Und das wurde zwar ganz gut angenommen, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie das bei neuen Lied der Fall war. Dann gab es eine kleine Pause und dann gab es ein paar Projekte, die man gemacht hat mit DJs gemeinsam. Aber alles eher eben projektbezogen. Ja, das waren jetzt keine Versuche, da irgendwie großartig jetzt eine Karriere damit weiterzumachen, sondern das waren spannende Sachen, die ich machen wollte. Ja, und dann habe ich mich ja hauptsächlich auf die Live-Programme konzentriert. Ich bin sehr viel rumgefahren, habe sehr viel getourt, sehr viele Konzerte gegeben, sehr viel Fankontakt gehabt. Das war eigentlich viele Jahre dann das Leben von Thomas Forstner. Ja, und dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Dann haben sich die Prioritäten geändert.
Ja. Ich möchte noch einmal zurückblicken auf Lausanne, wenn du mir erlaubst. Weil wenn wir gestern in Rotterdam die Destiny aus Malta vorgestellt bekamen, haben alle gesagt, die ist noch so blutjung und erst 19. Du warst ja auch 19, als du aufgetreten bist, damals mit nur ein Lied. Also eigentlich noch ein Teenager, kann man sagen. Aber du klingst, wie du das angegangen bist, so dem Dieter Bohlens proaktiv schreiben. Du warst ja sehr selbstbewusst offensichtlich, ein sehr selbstbewusster junger Mann, dass du da so vorangeprescht bist.
Oh ja, doch, durchaus. Doch, das kann man durchaus sagen. Also ich habe schon, wenn ich ein Ziel habe, dann versuche ich schon, das auch konsequent zu verfolgen. Und ja, auch in dem Alter, wie gesagt, ich war ja auch damals nicht ganz unerfahren, was die Bühne betrifft. Also ich habe damals auch schon viel Musik gemacht. Ich bin damals auch aufgetreten. Ich meine, das war natürlich in einem minimalen Rahmen. Das waren irgendwelche Sängerwettbewerbe, irgendwelche Conteste. Ich bin mit der Gitarre auf der Kärntnerstraße gestanden und habe da stundenlang, ja, das waren eigentlich schon Konzerte gegeben. Also das war eine wahnsinnig spannende Sache und ich habe immer Publikumkontakt gehabt, ich habe immer Musik gemacht. Also so gesehen war es einfach nur die Erhebung in eine große Liga, in die ich auch hin wollte. Also das war ja auch das Ziel. Ja? Und dementsprechend war ich auch relativ selbstbewusst und bin das einfach angegangen, weil was sollte denn schief gehen? Mehr als Nein sagen kann er nicht.
Hattest du in Lausanne dann irgendwie Kontakt mit den anderen Künstlern der anderen Ländern oder war das eher alles ein bisschen getrennt oder hast du vielleicht sogar noch persönliche Lieblinge damals gehabt?
Wir haben generell mit allen Delegationen einen sehr guten Kontakt gehabt. Also wir wurden ja herumgereicht von einem Land zum nächsten und alle anderen wurden auch herumgereicht. Also das war so eine Rochade. Jeder hat jeden kennengelernt, jeder war mit jedem mal essen. Es gab gemeinsame Pressetermine natürlich, aber abseits davon natürlich auch private Gespräche und private Treffen untereinander. Ich kann mich erinnern, ich habe sehr viel Spaß mit der schwedischen Delegation gehabt damals. Das war super.
Tommy Nilsson war das, ne? Der ist aufgetreten damals.
Genau. Ja. Und aber generell auch mit dem ganzen Team dahinter, das war eine sehr, sehr angenehme Truppe. Ich hätte gern mit der Céline Dion mehr Kontakt gehabt, damals schon, weil ich einfach gesehen habe, was für ein unglaubliches Potenzial diese Frau hat und was für eine Wahnsinnsstimme die Frau hat.
Achso, die hat das Trophäe überreicht, stimmt, die war ja quasi Gastgeberin.
Ja, und sie hat auch den Opener. Ja, sie hat auf den Opener gesungen damals. Mhm. Und ja, ich war hin und weg. Ja, also das hat sich ja auch dann gezeigt, in welcher Liga die Dame spielt bis heute. Also, aber da hätte ich gerne ein längeres Gespräch mit ihr geführt, um sie kennenzulernen, aber das hat sie leider nicht ergeben.
Hat es denn wenigstens für ein Foto gereicht?
Nein, es hat leider auch nicht für ein Foto gereicht. sie ist ein paar Mal durch den Green Room geschwebt. Ja. hat sich gezeigt, aber zum gemeinsamen Foto ist es leider nicht gekommen.
Ja, und Handys gab es damals noch nicht, die man so mal ganz schnell zuckt, gell?
So ist es, sonst hätte man natürlich eines gehabt. Ja. Das waren alles andere Zeiten.
Meine Lieblingsbeiträge in dem Jahr übrigens, Anna Ochs und Fausto Leale, die haben mir sehr gut gefallen. Und ich bin ja immer für die Italiener, das ist ja legendär. Aber ich finde, ganz toll fand ich ja den türkischen Beitrag, der vorletzte wurde. Bana Bana von Pan. Einer meiner Lieblingsbeiträge.
Das liebe ich noch heute.
Naja, und dann, wie kam es dazu, dass du 1991 gebeten wurdest, nach Italien zu fahren, nach Rom, um Österreich noch einmal zu vertreten?
Naja, das war ein bisschen die, wie soll ich sagen, eine Erwartungshaltung der Menschen, des ORFs, der Medien, weil sie gesagt haben, okay, na, Udo Jürgens ist auch dreimal angetreten und dann hat er gewonnen. Und nachdem es beim ersten Mal so gut funktioniert hat und die Popularität zu dem Zeitpunkt ja unglaublich war bei mir, war es so, dass man einfach gesagt hat, okay, na, vielleicht sollte man das wirklich auch probieren, vielleicht braucht es einfach einen zweiten Anlauf, um den Contest zu gewinnen. Ich war in dem Moment gar nicht so überzeugt davon, weil ich war eigentlich eher der Meinung, ja einmal, das hat super funktioniert, ich möchte eigentlich diesen fünften Platz nicht riskieren, unter Anführungszeichen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann tatsächlich auch überreden lassen, das trotzdem zu machen. Und das Ganze ist von Anfang an nicht so unter einem guten Stern gestanden. Also ich war gerade zu dieser Zeit nicht besonders selbstbewusst, weil ich auch ein bisschen ausgelaugt war von den zwei Jahren davor. Das war alles sehr, sehr anstrengend. Und ich war nicht so gut drauf, ich hätte sein müssen. Ich habe vielleicht nicht ganz diesen Zug dahinter gehabt wie beim ersten Mal. Und dann gab es auch noch massive Schwierigkeiten in Rom selbst, also was Technik betrifft, was Organisation betrifft. Also es war teilweise ein richtiges Fiasko. Und das hat dann einfach im Endeffekt hat dann alles nicht zusammengestimmt. Das ist zwar im Saalpublikum sehr, sehr gut angekommen. Das hat uns eigentlich Mut gemacht. Nur wie dann bei der Wertung immer mehr Länder durchgegangen sind und immer weniger die Chance bestand, dann doch noch irgendwelche Punkte zu kriegen, war es dann schon sehr enttäuschend und sehr frustrierend natürlich. Aber andererseits, wie gesagt, damit muss man auch rechnen. Ich finde es generell eigentlich schlecht, dass es überhaupt Länder geben kann, die null Punkte bekommen, weil die Performance-Leute, die fahren hin, die bereiten sich vor, die singen das ein, die sterben tausend Tode bei diesem Auftritt, machen, geben ihr Bestes, haben dann zwar vielleicht nicht diesen Gefälligkeitsfaktor, dass sie gewinnen oder dass sie ganz vorne mit dabei sind, aber dass man null Punkte gibt jemanden, das ist aus meiner Sicht eigentlich nicht richtig. Ne? Also es soll zumindest einen geben, weil er dabei war und sich bemüht hat. Ne?
So wie es gestern den Briten passiert ist. Ne?
so, ja, nicht nur den Briten leider. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Ja. Weil, wie gesagt, also, es gibt keinen Auftritt, der null Punkte wert ist. Das gibt es einfach nicht.
Wenn du jetzt so also zurückblickst, ich meine, null Punkte zu bekommen, das nehme ich an, ist, wenn du ohnehin schon ein fehlendes Selbstbewusstsein hattest zu dieser Zeit, muss das ja einen ungeheuren Knick auch für dich bedeutet haben. War das dann so, dass es dich auch belastet hat oder konntest du das relativ schnell abschütteln und einfach neue Wege gehen?
Nein, natürlich hat mich das belastet. Ja. Ich bin ja von 100 auf 0 gefallen, in dem Fall. Das habe ich natürlich geknickt. Ja. Ich weiß nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, mein Gott, ich bringe mich jetzt um. Aber ich war natürlich sehr enttäuscht, ich war sehr frustriert. Andererseits war es auch so, dass also gerade nach dem Song Contest in Österreich eine Welle der Solidarität losging. Mhm. Und die Venedig im Regen ist ja dann sogar noch auch in die Charts eingestiegen. Also Österreich hat da extrem nett und liebevoll reagiert die ersten Wochen nach dem Song Contest. Ein paar Monate später hat sich das dann ein bisschen gedreht, weil dann die Medien gesehen haben, okay, die Leute wollen irgendwas wissen, die Leute sind immer noch interessiert, es gibt aber eigentlich nichts zu schreiben. Es gibt keine neuen Projekte, es gibt keine neuen Erfolge und dementsprechend sind dann die Geschichten eher negativ gewesen und in die andere Richtung geschlagen, was nicht so angenehm war, weil es ist halt dieses in den Himmel heben und in die Hölle verdammen, ist halt nicht leicht zu ertragen als Künstler. Aber auch da ist es so, das muss man wissen, damit muss man leben. Das kann passieren, man ist eine Person des öffentlichen Interesses und ist dem entsprechend auch ausgeliefert und muss mit dem auch mitspielen und das ist auch in Ordnung. Also das ist Teil des Künstlers Brot, ja, dass er mit der Presse und mit den Fans umgehen muss und mit den Reaktionen, die von beiden kommen. Ja.
Ist das, wenn ich jetzt mal auf heute dann kommen kann, ist das jetzt der Vorteil, dass du jetzt einfach jetzt keine so öffentliche Person mehr bist, dass du jetzt nicht mehr darauf angewiesen bist? Ist das ein Vorteil beim kreativen Prozess?
Ja und nein. Ich meine, einerseits unter Druck arbeitet man natürlich auch unter Umständen sehr gut. Ja? Auf der anderen Seite auch mit der Freiheit zu sagen, es muss jetzt kein Hit werden, das ist auch sehr angenehm. Ja? Aber das ist gar nicht das, sondern es ist einfach auch mein Leben hat sich auch verändert, meine Prioritäten haben sich verändert. Ich bin älter geworden und zwar nicht wenig, also 32 Jahre seit dem Song Contest, seit dem ersten. Ja. Sollte man schon erwarten, dass man sich auch ein bisschen entwickelt und ein bisschen reifer wird. Und mit dieser Reife kommt auch ein bisschen die Freiheit, dass man sich nicht mehr ganz so abhängig macht von bestimmten Konventionen, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Radiotitel darf nicht länger als 3 Minuten sein, er muss so und so sein, es muss so und so produziert sein, es muss das und das passieren. Das haben wir zwar berücksichtigt, alles bei der neuen Produktion, aber wir haben uns auch nicht ganz in ein Korsett drücken lassen und haben schon auch Dinge gemacht, weil sie einfach die Nummer braucht und weil es die Nummer verträgt und darum ist die Nummer auch 3 Minuten 40 im Radio-Edit und nicht 3 Minuten. Ja, es gibt eine Longplay-Version, die 5 Minuten dauert, weil, wie gesagt, einfach die Nummer braucht ein bisschen Zeit. Man solle die auch geben. Es ist ein entspannter Sommersong. Die Leute sollen reinkippen können drauf, sollen sich vertiefen können und bei 3 Minuten ist es einfach schade. Ja, und dann haben wir gesagt, na, wir machen das länger. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Ja, das geht heute erst. Ja. Also diese Freiheit genieße ich und nutze ich auch. Ja.
Ich finde es das toll, dass du da so offen, aber auch über deine Knicks und so sprichst, weil ich habe mir jetzt in Vorbereitung dieses heutigen Interviews mir noch einmal beide Auftritte auch natürlich angeschaut und ich war schon erstaunt, was 2 Jahre aus so einem jungen Mann machen können. Beim einen Auftritt bist du 19, beim anderen bist du 21. Und man hat schon ein bisschen den Eindruck, wenn man sich das so anschaut, das sind 2 verschiedene Menschen da auf der Bühne, gell?
Ja, ja.
Du bist bei nur ein Lied kommt ein sprühender, selbstbewusster Mann auf die Bühne. Man hat das Gefühl, der genießt jede Sekunde, der will gar nicht woanders stehen als in diesem Moment, ja, auf dieser Bühne, genau, und muss so das singen, ja?
Also.
Ja, siehst, habe ich es richtig gesehen. Und dann in Rom sehe ich einen verunsicherten Mann mit wenig Selbstbewusstsein, der nicht weiß, ob er jetzt gerade das Richtige macht. Wenn ich ehrlich bin, man hat auch den Eindruck, dass, weil die Frisur war ja nicht optimal, oder? Darf ich das so sagen? Du hattest ja offensichtlich sehr früh schon, auch ein bisschen Probleme mit Haarausfall, kann das sein? Und man hat das aber ein bisschen kaschieren wollen. Und genau das macht aber das Bild auch so, unterstützt eigentlich diese Unsicherheit. Weißt du, was ich meine? Die man da so sieht.
Jein. Ja, generell gebe ich dir recht. Also ich war natürlich nicht annähernd so sicher wie beim ersten Mal. Obwohl ich auch beim ersten Mal extrem nervös war. Meine Mikrohand hat gezittert ohne Ende. Ich war wirklich dann schon auch froh, wie ich es hinter mir gehabt hatte. Aber es war währenddessen war es ein unglaubliches Erlebnis. Ich meine, es war auch beim zweiten Mal so. Nur beim zweiten Mal, wie gesagt, war halt, ich habe auf der Bühne einfach die Nummer nicht gehört, tatsächlich, beim Singen. Und dementsprechend war ich halt sehr, sehr konzentriert, damit ich überhaupt die Töne finde, weil die Harmonien im Hintergrund einfach für mich nicht hörbar waren. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation für mich und dementsprechend verkrampft ist das dann auch ein bisschen rübergekommen. Zusätzlich dazu, dass dann einfach der Fernsehton ganz, ganz, ganz schlecht war. Mhm. Und ja, wie gesagt, da sind viele Faktoren zusammengekommen, aber du hast völlig recht, das war natürlich... Da haben zwei Jahre schon Spuren hinterlassen, aber vor allem auch die Woche dort in Rom, weil es hat wirklich wahnsinnig viel nicht funktioniert und ich habe einfach Angst gehabt, dass das beim Auftritt passiert und genau das ist dann auch passiert. Und das merkt man natürlich beim Singen, das merkst du im Ausdruck, das merkst du in der Energie, das kann man nicht verstecken. Ja.
Wir fahren ja nächstes Jahr wieder nach Italien und du warst sozusagen der letzte Österreicher, der in Italien bei dem Song Contest aufgetreten ist.
Richtig.
Ja. Wie hast du das damals empfunden? Bis heute gilt ja die Moderation von Gigliola Cinquetti und Toto Cutugno als einer der schrägsten Momente des Eurovision Song Contest, wie dir da mitten auf der Bühne immer die Leute so ankündigt. Wie hast denn du das wahrgenommen vor Ort?
Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht wahrgenommen, weil ich war im Green Room, ich war sehr fokussiert auf die Nummer, ich habe versucht, das gut über die Bühne zu bringen. Ich habe auf das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht geachtet. Ja.
Die organisatorischen Schwierigkeiten im Hintergrund sind ja auch legendär. Ursprünglich sollte der Song Contest ja in Sanremo stattfinden und wurde kurzfristig wegen etwaiger Terroranschläge, Sicherheitsaspekte nach Rom verlegt. Und die ganze Produktion soll ja nur eine chaotische, a mess gewesen sein. Dekorationen, die von der Wand geflogen sind, da in der Cinecittà und so. Habt ihr da was mitbekommen von, als Delegation?
Naja, natürlich. Wir haben die Klagen vor allem der anderen Delegationen auch mitbekommen. Also man spricht sich natürlich sehr schnell herum, wenn irgendwo was passiert. Ich kann das leider nur bestätigen. Es ist einfach alles in allem wahnsinnig viel schiefgegangen da drüben. Ja, das, was sehr, sehr schade ist, weil sie haben sich sehr, sehr bemüht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es gelegen ist, aber es ist einfach ständig irgendwas gewesen, was dem Ganzen nicht so zuträglich war. Ja.
Jetzt ist schon wieder was passiert.
Und dann natürlich auch noch zwei erste Plätze quasi mit Punkte Gleichstand. Und Carola wurde es dann. Warst du Team Carola oder Team Amina?
Ich war Team Carola auf jeden Fall.
Ich bin Team Amina bis heute. Ich verzeihe diesen Sieg nie. Okay. Und gestern hast du sie auch noch gesehen als schwedische Punkteüberlieferin.
Ja, genau.
Ja. Wo sie auch noch sagt, God bless you, weil die ist ja so religiös, gell?
Okay, so weit kenne ich sie jetzt nicht. Ja.
Hast du Freundschaften geschlossen dort mit anderen?
In Italien?
Ja.
Ja.
Nein, also nicht meines Wissens nicht. Könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich spezielle Kontakte gehabt hätte.
Ja. Okay.
Eurovision ist ja auch immer irgendwie ein Thema, die Gesamtpräsentation, Marco hat ja schon die Haare angesprochen, ich würde ja gerne mal aufs Quant zu sprechen kommen, einmal einen flederfarbenen Anzug, dann dieser wunderschöne, ja wie nennt man das eigentlich, das
ist wunderschöne eine gute Frage. Blau. Wie nennt man das?
Wie nennt man das Ensemble, was du da getragen hast? Aber,
ich habe keine Ahnung.
Witzigerweise, mein Mann ist ja Kostümschneider und ich habe irgendwann vor einigen Monaten mit ihm mal so die österreichischen Beiträge der letzten Jahre angeschaut und er meinte dann zu mir, den Anzug kenne ich. Ich glaube, den habe ich gemacht.
Okay.
Und er meinte den Anzug von Lausanne, den Fliederfarben.
Okay.
Ich kann es nicht bestätigen, ich habe keine Auftragsbestätigung des ORFs von damals, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern. Man merkt sich sowas nämlich grundsätzlich nicht.
Mein Wissensstand ist der, wir haben ihn beim Degenfeld gekauft damals. Wir sind durch diverse Geschäfte gegangen und haben versucht, etwas zu finden, das meinen Vorstellungen da entsprochen hat. Und da ging es vor allem um die Farbe, weil die Farbe war ja ein Wunsch von mir. Und haben den dann beim Degenfeld dann tatsächlich auch gefunden. Ja? Und ich habe gesehen und gesagt, ja, das ist eigentlich genau das Richtige. Und ja, wer den jetzt tatsächlich geschneidert hat, kann ich leider nicht sagen.
Du Thomas, irgendwann hast du dich dann entschieden, keine Musik mehr zu machen und bist Softwareentwickler geworden und glaube, du hast auch eine Firma gegründet. Wie ist das entstanden? Was war das für ein Weg? Naja,
der Weg war der, den ich eigentlich von Anfang an eingeschlagen hatte oder einschlagen wollte. Weil, wie gesagt, der Song Contest mit neuen Lied und Dieter Bohlen, das war für mich ja nur von der Intention her ein Sprungbrett. Ja? Es war ja nicht so, dass ich jetzt der deutsche Schlager-Fan bin, in dem Sinn. Ich habe auch vorher nie deutschen Schlager gehört. Das hat sich einfach so ergeben, weil wir mussten damals halt in Deutsch singen. Das war noch so beim Song Contest, in der Landessprache zu singen. Ja. Und da gab es nur zwei Möglichkeiten. Es gab damals Austropop und es gab deutschen Schlager. Mehr gab es nicht. Ja. Und nachdem der Dieter Bohlen den Song geschrieben hat, ist es ein deutscher Schlager geworden. Und das war ja zu dieser Zeit auch sehr populär. Nur meine Grundintention davor und danach war eigentlich, englischen Pop zu machen. Und ich habe auch versucht, nach dem Song Contest mit dem Dieter darüber zu reden und ihm gesagt, zuerst machen wir doch eine rhythmische Ballade auf Englisch, irgendwas Cooles. Und er hat dann gemeint, na, also entweder rhythmisch oder Ballade, rhythmische Balladen gibt's nicht. Ja, 3 Wochen später oder 4 Wochen später sind dann die ersten rhythmischen Balladen von anderen Leuten gekommen, die alle Hits geworden sind. Schade, ja. Aber es hat halt nicht sein sollen. Ne? Aber ich habe nichtsdestotrotz natürlich dann trotzdem versucht, meinen Weg dazu zu gehen und habe versucht, eben englische Popmusik zu machen, habe eben aus diesem Grund dann auch mit dem Erwin Kinas gemeinsam die Miles Away gemacht und habe später, nachdem in Österreich die Plattenfirmen äußerst strikt waren in ihren Anforderungen, das heißt, sie wollten zwar ein Album machen, aber das ausschließlich mit deutschen Schlagern. Und das, was da an Material gekommen ist, war jetzt nicht das, was mir wirklich gefallen hätte oder was ich hätte gerne machen wollen. Und dementsprechend ist es dann nicht dazu gekommen. Englisch wollten sie aber nicht produzieren und damit waren für mich die Wege in Österreich eigentlich verschlossen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann wenn es halt da nicht geht, dann gehe ich halt nach London. Habe dann einen Londoner Produzenten kennengelernt, hatte da nur das Pech, dass der nicht gewillt war zu produzieren eigentlich, sondern der war zu dem Zeitpunkt schon in Konkurs und wollte sich mit mir gesund verdienen quasi, indem er mich an die österreichischen Plattenfirmen verkauft. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil die Plattenfirmen in Österreich keine englischen Songs mit mir machen wollten. Dementsprechend war ich jetzt in der Situation, ich konnte keine englische Nummer produzieren mit dem englischen Produzenten, weil er kein Geld hat. Ich konnte aber auch keine deutsche Also ich konnte aber in Österreich keinen Plattenvertrag kriegen mit dem englischen Produzenten, weil die nur Deutsch machen wollten. Und dementsprechend war das eine Pattsituation, die dann einige Zeit gedauert hat und viel, viel Geld gekostet hat, um mit Anwälten aus diesem Vertrag wieder rauszukommen. Und dann hatte ich einmal genug. Dann habe ich gesagt, okay, gut, also so geht's nicht, so geht's auch nicht, dann lasse ich das jetzt einfach mal. Und habe mich dann auf andere Dinge konzentriert, habe dann eben einen Job angenommen als Programmierer, habe später dann eine eigene Firma gegründet, eine kleine natürlich, also das Karisenbude, sondern das war ein 3-Mann-Unternehmen, das auch sehr gut funktioniert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Technologie sich geändert hat bei meinem Hauptkunden und dementsprechend war dann von einem Tag auf den anderen diese Möglichkeit weg. Ja, und seitdem bin ich ganz normal in einem Angestelltenverhältnis und bin Programmierer 40 Stunden, was es nicht ganz einfach macht, nebenbei dann noch Musik zu machen im großen Stil. Aber wir haben jetzt ein Arrangement gefunden.
Thomas, Möchtest du, wenn diese Geschichten mit jetzt wieder Musik veröffentlichen erfolgreich ist, dann wieder wechseln? Oder ist das jetzt einfach eher so ein bisschen so ein Hobby geworden, dass du sagst, ach, ab und zu mal was rausbringen, das macht mir einfach Spaß?
Nein. Diesen Zugang hatte ich die letzten 25 Jahre quasi. Mhm. Das hat sich aber jetzt geändert. Also jetzt geht es schon darum, die Musik zu pushen, wieder aktiv zu sein, wieder mehr aktiv Musik zu machen. Mir hat das einfach gefehlt. Und irgendwann einmal ist einfach der Punkt erreicht, wo man sagt, so, jetzt geht das nicht mehr. Ich kann das jetzt nicht mehr verdrängen oder wegstecken und klein halten. Weil es einfach ein sehr, sehr großer Teil von mir ist. Und wenn ich das klein halte, dann halte ich einen großen Teil von mir klein, was sich dann auch natürlich in meiner Person widerspiegelt. Und da fehlt mir dann einfach ein Teil. Und das habe ich für mich herausgefunden und habe mich eben entschlossen, diesen Teil nicht mehr zu unterdrücken, nicht mehr klein zu halten, sondern auszuleben wieder. Und dieses Ausleben, das wird es davon abhängen, wie das Publikum reagiert, wie weit das gehen wird, aber es wird auf jeden Fall von meiner Seite her intensiv weitergehen. Wir sind auch schon am Arbeiten am nächsten Titel. Also es geht auf jeden Fall jetzt weiter. Ja, es ist es nicht ein Projekt, so wie die letzten, wie in der Vergangenheit, sondern es ist tatsächlich ein Restart, ein Neustart mit Thomas Forstner, mit neuer Musik. Und wir werden sehen, wie die Leute darauf reagieren, aber es wird jedenfalls immer wieder was Neues geben jetzt.
Spannend.
Das finde ich
muss,
super.
Ja, und ich muss auch großartig sagen, ja, deine Stimme klingt noch immer so wie damals. Also ich war so baff zu hören. Du hast eine sehr wiedererkennende Stimme. Man hört an die Stimme und man weiß, das ist der Thomas Forstner. Und ich finde das großartig.
Das ist gut. Danke sehr. Ich habe nicht so viel getan, aber super.
Thomas, wir haben dich übrigens live gesehen. Ich kann mich nur nicht erinnern, ob du damals gesungen hast, Marco. Das war in der Kriau.
In mit der Kriau, Thomas Hermanns, ja, und 2000.
Georg Uecke. Ja, ich kann mich erinnern. Genau. Aber ich glaube, ich habe dort nicht gesungen.
Ja. Aber 2015.
Ich glaube, ich habe nicht gesungen dort, aber.
Beim Wiener Song Contest warst du ja auch aktiv. Da hast du im Haus der Musik, genau, habe ich dich gesehen und im Fanclub Café habe ich dich dann auch gesehen.
Genau, beim Marco, ja.
Genau.
Ja, Markus.
Markus, genau.
Ja, das ist super.
Thomas.
Das war sehr spannend.
Es ist so super, mit dir zu reden, aber wir haben noch drei Fragen am Schluss, die du beantworten musst. Ja. Und die erste Frage, die werden wir jetzt mal anpassen, weil jetzt ist ja quasi gerade gestern ein Song Contest über die Bühne gegangen. Welcher Song, den du gestern beim Eurovision Song Contest gehört hast, glaubst du, hast du in den nächsten Wochen und Monaten immer noch auf der Playlist?
Also wie gesagt, ich fand Island großartig. Ja. Das hat mir super taugt. Mir hat auch Zypern sehr gut gefallen.
Yeah.
Finnland fand ich auch top. Es ist jetzt zwar nicht mein Geschmack in dem Sinn. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Linkin Park-Fan, aber die haben das großartig gemacht. Sie haben das sehr authentisch gemacht und sehr qualitativ gemacht. Also ich gehe mal davon aus, dass man das öfter hören wird. Auf der Playlist, lass mich kurz überlegen, ich habe mir da eh auch mitgeschrieben gestern. Ich glaube, es ist tatsächlich Island.
Ja, ja, das passt.
Ich fand den einfach am erfrischendsten, diesen Song. Ja. Und der ist zeitlos, den kann man immer wieder hören, der passt in jede Stimmung eigentlich. Also ich fand den großartig.
Wir haben dir die Top 3 eigentlich
viel
gefallen. Entschuldigung, wir haben gleichzeitig gesprochen.
Also ich sage mal, überhaupt kein Problem. Ich meine, Schweiz war natürlich von Anfang an ein Favorit, genauso wie Frankreich, genauso wie Malta. Was ich da sehr spannend gefunden habe, ist, dass bei Malta die Publikumswertung so weit auseinandergegangen ist zu der Jurywertung. Das sehe ich eher daran, sie hat großartig gesungen, sie hat eine der besten Stimmen gehabt in diesem Contest, meiner Meinung nach. Mit Schweiz, Frankreich gemeinsam. Nur die Nummer selbst war dann einfach wahrscheinlich zu too much, ja, für die Leute. Es war zu viel Party, zu viel über drüber. Ja. Und die Jury hat halt meines Erachtens hauptsächlich die Stimme da beurteilt und darum war auch die Jurywertung so gut für Malta, dass sie dann vom Public nur, ich glaube, 27 Punkte gekriegt haben. Ja. Ich weiß nicht, wie viel waren es.
Muss ich nachschauen.
Das habe ich dann schon sehr überrascht, aber es hat mir auch gezeigt, dass dieses Gefühl doch nicht ganz falsch war. Es war wirklich sehr, sehr viel. Ja. Bei der Schweiz war es so, der hat natürlich eine großartige Stimme. Ja. Das war was ganz Eigenes. Es war seit langem wieder mal Französisch. Als Sprache ganz weit vorne, wie man auch gehört hat gestern. Und da war für mich schon klar, dass das ganz weit vorne liegen wird. Einfach weil es eine spannende Sache war. Ja? Und er ist ein sehr sympathischer Typ. Das war klar, dass das irgendwie gut funktionieren wird. Bei Frankreich, muss ich sagen, war es so, dass ich ihre Stimme faszinierend finde. Sie singt hervorragend. Sie ist auch sehr sympathisch rübergekommen. Nur das Chanson an sich war für mich persönlich zu wenig nachvollziehbar. Also da habe ich es nicht ganz verstanden, warum es so weit vorn gelegen ist, von Anfang an und von Anfang an so favorisiert war. Aber sie hatten recht, ja. Es ist bei den Leuten super angekommen. Ich hätte es nicht ganz so weit vorn gesehen, muss ich gestehen. Ja.
Du erwähnst Italien gar nicht.
zu dem komme ich jetzt. Ja. Italien, es war ja auch so, ich habe die Communities ja verfolgt in den letzten Wochen und da war Italien auch immer großer Favorit. Jeder hat gesagt, Italien und Frankreich und Schweiz und Malta und so. Aber ich habe mir ganz bewusst diese Beiträge nicht angehört vorher. Also ich wollte mich wirklich überraschen lassen. Ich habe mir, meine Damen haben ein Ei gelegt. Ja. ich bin da jetzt kurz abgelenkt. Ja. Okay, das wird man wahrscheinlich recht laut hören, kann ich mir vorstellen.
Ja, das lassen wir drin, dann machen wir transparent.
Okay, ich habe jetzt kurz den Faden verloren. Wo war ich bitte?
Italien.
Italien. Ja, ich habe Italien ähnlich empfunden wie Finnland. Ja. Hochqualitativ. Ein bisschen härter, ungewöhnlich hart eigentlich für Italien aus meiner Sicht, für den Song Contest. Aber man hat auch hier gesehen, das sind Vollprofis, die wissen, was sie tun. Die haben das hervorragend performt. Also sie haben den Sieg auf jeden Fall verdient, ja, in jeder Hinsicht. Es war eine gute Nummer, es war eingängig, sie haben Vollgas gegeben. Ich habe trotzdem nicht gedacht, dass sie gewinnen, muss ich dazu sagen. Aber ich wusste schon, dass sie ganz weit vorne liegen werden, ja, mit dem Beitrag. Aber ich gratuliere Ihnen herzlich. Ja, ich freue mich für Sie und ich finde es super.
Ich stelle jetzt mal die zweite Standardfrage und die ist jetzt ab jetzt neu, wenn wir mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen. Und zwar ist die folgendermaßen. Was hast du gefühlt eine Minute, bevor du aufgetreten bist?
Oder was hast du getan? Todesangst. Ja. Und zwar wirklich deswegen, ich hatte wahnsinnige Angst, den Texteinsatz zu vergessen. Ich bin hinter der Bühne gestanden und habe mir gedacht, um Gottes Willen, wie fängt die Nummer an? Ja. Ich war so nervös und ich hatte ja einen wirklich, wirklich langen Weg vom Backstage, also von hinter der Bühne bis zum Auftrittspunkt auf der Bühne. Das war ja das komplette Intro, bin ich ja davor gegangen. Und in dieser Zeit, ja, habe ich mir nur gedacht, um Gottes Willen, wie fand die Nummer? Mir ist es nicht mehr eingefallen. Und eine Sekunde, also ein Bruchteil eigentlich vorm Einsatz, war dann das erste Wort da. Damit, morgen früh, und dann ging's. Dann war alles gut. Aber bis zu dem Zeitpunkt, also diese eine Minute von der Ansage bis zum Einsatz, war sicher einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, weil ich wirklich Panik gehabt habe. Aber ab dem ersten Wort, war ich nur mehr euphorisch und war nur mehr in der Nummer und habe mich nur mehr wohlgefühlt und habe es wahnsinnig genossen.
Ich werde mir jetzt deinen Auftritt noch einmal anschauen und auf deine Geste eine Minute vorher achten.
Man muss auch dazu sagen, es war doppelt schwierig in dem Fall, weil ich habe zu diesem Anzug Stiefeln angehabt. Ja? Das waren so Boots. Die hatten eine Ledersohle und waren ganz neu. Und die Bühne war verglast, ja, also mit Plexiglas. Und es war unglaublich glatt und ich bin hinter der Bühne gestanden und konnte fast keinen Schritt gehen dort, weil ich dauernd grutsch bin. Und irgendeine Regieassistentin hat zu dem Zeitpunkt dann einen tollen Tipp für mich gehabt und ist hergegangen und hat gesagt, so, gib her den Schuh, gib her den Schuh, ich sprühe das mit Duft ein. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, warum nicht, probieren wir es aus. Ne? Hab dann die Füße nach hinten gehalten, es ist gegangen, pff, sie hat die Schuhe eingesprüht. In dem Moment ging die Musik los. Das Problem war, der Duft war natürlich nicht getrocknet, sondern war total nass. Und ich bin gegangen wie auf einer Eisfläche. Ja. Ich musste aber raus. In dem Moment, dadurch habe ich den Text vergessen, ja, weil ich so bemüht war, nicht auszurutschen auf dieser Bühne und da irgendwie einen Kniefall hinzulegen beim ersten Auftritt. Und dementsprechend war diese eine Minute vom Gig wirklich, wirklich die Hölle. Ja. Aber dann, als ich vorne war, hat der Duft gewirkt und dann ist es gegangen.
Jetzt muss ich es wirklich nochmal alles anschauen.
Und du hast es so gut beschrieben, ich fühle alles mit, jede Sekunde habe ich jetzt mitgefühlt. Ja? Jahre später, Wahnsinn. Ja? Thomas, die letzte Frage, welcher Eurovision Song ist dein Lieblingsbeitrag aller Zeiten?
Boah, das ist ganz schwierig. Ich meine, es sind glaube ich 1500 Songs geschrieben worden in der Zwischenzeit.
Genau.
Da habe ich ja erfahren, dass ich in den Top 33 bin, mit nur ein Lied, bei den schönsten Songs ever, was mich extrem freut.
Ja, das ist super.
Mein Favorit, ich meine, ich muss gestehen, ich bin da sehr schwedenlastig. Ja? Ich finde, dass sie einfach großartige Nummern schreiben. Immer wieder großartige Nummern schreiben. Auch gestern die Nummer war aus meiner Sicht von der Komposition her die beste Nummer des Contests, ja, für Schweden. Leider Gottes hat er die Nummer nicht ganz transportieren können. Das hat auch der Andi Knoll gestern im Kommentar gesagt, der Song ist ihm zu groß gewesen. Und das ist leider etwas, das muss ich unterschreiben. Ja, er hat das da super gemacht, aber der Song hätte mehr Potenzial gehabt und er hätte gewinnen können, rein von der Komposition her. Und wir sind ja beim Song Contest bei einem Kompositionswettbewerb nach wie vor, nicht bei einem Sängerwettbewerb. Ja. Aber so gesehen, schwedenlastig, für mich ist es Euphoria, fand ich großartig und ist für mich einer der besten Songs.
Thomas, das war ein super spannendes Gespräch mit dir. Wir wünschen dir alles Liebe. In Lauental bist du, glaube ich, gell?
Im Lauental, genau.
Ja.
Also überm Lauental quasi.
Ja. Ich glaube, ich muss dich mal besuchen. Vermietest du dort auch Zimmer?
Na, das nicht, aber wir haben genug Platz, also du kannst jederzeit vorbeikommen.
Ja, vielleicht machen wir mal so eine Alm, da tun wir mal so eine Almberichterstattung. Wie schaut es dort aus? Ja, und was macht der Thomas Forstner mit seinen Händeln? Ja?
Gerne.
Dann machen wir ein Feature draus.
Wobei ich muss auch dazu sagen, also die Tiere sind hauptsächlich die Domäne von meiner Frau, die sich da liebevollst und aufopfernd um alle kümmert. Weil es auch zeitlich gar nicht ginge, neben dem Job, neben dem Singen, dann auch noch intensiv die Tiere zu betreuen. Also das ist ihre Domäne, das macht sie. Ich geh nur schmusen.
Oh. Ja, Alkis, dann bleibt uns nur eines noch, oder?
Dann bleibt uns nur zu sagen, merci,
Sherry.
Ich danke euch herzlich für das sehr, sehr nette Interview.
Die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Irving, jetzt haben wir dich doch noch einmal hierher gebeamt. Nein, wir nehmen es natürlich auch am Freitag, den 21. Mai auf. Aber wir haben uns gedacht, einen Gastauftritt will ich dir natürlich noch gönnen, mit einer schönen Geschichte aus deinem Fundus.
Sehr, sehr gerne. Es heißt ja immer, der Eurovision Song Contest ist keine politische Veranstaltung. Und viele denken, das hat etwas damit zu tun, dass wir das jetzt stärker so empfinden, dass osteuropäische Länder jetzt dazu gekommen sind mit ihren spezifischen Befindlichkeiten und regionalen Problemen. Aber das reicht schon viel früher zurück. Marco, was denkst du, wann gab es den ersten Fall, wo Verdächtigungen waren, dass Songs schlecht abgeschnitten haben oder gut abgeschnitten haben aus politischen Gründen?
Also ich weiß von der Millie Scott, die hat immer gesagt, ihre Hautfarbe sei Grund gewesen, dass sie schlecht abgeschnitten hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass das Franco-Regime vielleicht früher auch sowas behauptet hat, aber du wirst mich jetzt sicher aufklären. Wahrscheinlich schon im allerersten, 1956.
Na, also der älteste Fall, der mir bekannt ist, und vielleicht gibt es da ja auch noch andere, da müsste man nochmal in den Zeitungsarchiven der jeweiligen Länder kramen, aber das Beispiel, was ich auch relativ plausibel finde, ist aus dem Jahr 1961. Da nahm für Belgien Bob Benny teil mit September Graudenroos, ja, und er galt im Vorfeld als Favorit, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Die Belgier waren sich da ziemlich sicher, dass sie mit dieser doch sehr romantischen Ballade den Wettbewerb holen können, und am Ende wurde er mit einem Punkt Letzter. Ja. Und in den Zeitungen wurde daraufhin berichtet, das liegt nur...
Gemeinsam mit Österreich übrigens.
Gemeinsam mit Österreich. Insofern, das relativiert die Sache dann schon wieder ein bisschen. Aber in den belgischen Zeitungen wurde geschrieben, das wäre nur wegen des Kongo-Konflikts. Ah. Und dass das jetzt eine Strafe wäre, eine politische, dass dann Belgien keine Chance beim Song Contest hätte.
Tja... Bob Benny, der war ja ein Megastar damals. Ja.
Das kann ich schon nachvollziehen, dass sie das nicht verstanden haben, dass sie mit dem Titel Letzte geworden sind. Und ich muss zugeben, ich habe den zum ersten Mal gehört, per Zufall auf dem belgischen Mittelwellensender. Ich habe mich da immer auf die Lauer gelegt, um dann vielleicht nochmal alte Song-Contest-Titel aufzunehmen. Und als ich den gehört habe, dachte ich, ach, der ist doch schön, warum ist der Letzter geworden? Richtig nachvollziehbar ist es nicht.
Nein, das stimmt. Allerdings, ich kann verstehen, dass Nous les Amoureux gewonnen hat. Das ist einfach ein Klassiker und einfach eine wunderschöne Nummer von Jean-Claude Pascal. Meine persönliche Favoritin in dem Jahr, aber ich bin nun mal ein Italien-Freak, aber von all diesen großartigen frühen und völlig unterbewerteten italienischen Beiträgen der frühen Jahre ist Al di là, ach, von Betty Curtis. Ach, ich liebe den Song bis heute.
Ach ja, und man, wir waren mit unserer Lala Andersen ja auch nicht so schlecht.
Ja, die habe ich auch irgendwie mal so als Podcast-Folgen-Schwerpunkt geplant.
Ein spannendes Leben.
Ja, genau, so ist es. Ich habe schon eine Biografie von ihr zu Hause. Irving, wie war es denn so, Gast, jetzt kommt nach Flugzeug und Hubschrauber jetzt.
Der Rettungswagen. Sirene, ja,
holt uns ab, bevor die uns jetzt abführen. Irving, wie war es, Gast zu seiner Co-Host eines Podcasts?
Es war ganz, ganz großartig. Vielen Dank, lieber Marco, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, ich habe Alkes an dieser Stelle würdig vertreten und möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Merci Chérie ein herzliches Dankeschön für diesen herzlichen Empfang schicken. Und ja, ihr seid in meinem Herzen.
Und ich sage natürlich auf gut Udo Jürgens sprachig
Merci, chérie. Missing Link.